Änderungen, die radikal sind, die alles bisher Dagewesensene auf den Kopf stellen. Ich hatte so eine in meinem Leben, ich war 8 und ich habe mein erstes eigenes Fahrrad bekommen. Ich hatte ein Gefühl von Freiheit. Ich bin durch den Ort gerast und ich spüre es noch, wie so meine Haare geweht haben, die waren nur so kurz, aber alles hat geweht. Ich bin da von einem Ende des Ortes zum anderen Ort, Ende des Orts, das war ein Mini-Ort, das waren so, keine Ahnung, 1000 Einwohner, aber es war ein Riesenort und ich bin da durchgerast und ich wusste noch, wie schnell ich am anderen Ende war. Und das war für mich so der Punkt, wo ich erlebt habe, ich könnte brüllen. Ab jetzt steht mir die Welt offen. Ich kann überall hin, wo ich will und zwar alleine. Boah, das war ein Freiheitsgefühl, eine radikale Veränderung in meinem Leben. Ich könnte mir vorstellen, ihr hattet auch schon so ähnliche Erlebnisse, vielleicht das eine oder andere, vielleicht war es kein Fahrrad, vielleicht war es das erste eigene Auto oder der Führerschein oder die Wohnung, das erste Mal ausziehen und oh, eigene Wohnung, eigene vier Wände. Ein Mann, radikale Veränderung, sehr gut. Oder eine Ehefrau, ne? Auch das. Das Fahrrad war für mich damals so eine Riesenveränderung, aber es gibt auch Dinge, die sind noch einschneidender, weil sie noch globaler sind, weil sie größer sind, weil sie auf einer viel höheren Ebene Dinge verändern in unserer Gesellschaft. Wenn immer sowas ist, dann nennt man das in der Wissenschaft einen Paradigmenwechsel. Paradigmenwechsel, das sind Dinge, die alles auf den Kopf stellen, weil sie die Situation so verändern, dass sie anders funktionieren. Und das Spannende ist, vorher hätte man sich das nicht vorstellen können. Vorher hätte man nicht gedacht, dass so eine Veränderung jemals so viel auslösen würde. Zum Beispiel war damals die Einführung der Computer, also eine Veränderung, die hat unsere Zeit heute verändert. Also von wie wir arbeiten, wie wir leben, was wir tun, es ist nicht mehr wie vorher. Der IBM-Chef Thomas Watson, der hat das berühmte Zitat geprägt, 1943, ich glaube, dass es weltweit einen Markt für vielleicht 5 Computer geben wird. Fehleinschätzung. Zu einer Zeit, wo man sich das noch nicht vorstellen konnte, dass sich das tatsächlich danach umsetzen würde, dass alles sich verändern würde. Oder wenn man nur mal daran denkt, was die Telefone und Handys verändert haben in unserem Leben. Die Einführung von dem Telefon, da gibt es die Tante Mandy in Amerika. Ich schreibe ihr einen Brief und ich weiß nicht, ob er ankommt. Und wenn er ankommt, dann vielleicht in ein paar Wochen. Wenn er überhaupt ankommt und dann kriege ich ein paar Wochen später vielleicht eine Rückantwort und heute ziehe ich mein Smartphone raus, drücke auf die Schnellwahltaste und habe ein Video-Live-Bild. Wir sehen uns, ich kann mit Mandy quatschen und die Zeit ist komplett anders. Auch die Geschwindigkeit hat sich dadurch verändert. Ich habe so ein witziges Bild gefunden im Internet. Hanging out in the 80s, so hat man sich früher abgehangen und hanging out 2013. Ja, kann man es erkennen so ein bisschen? Mit dem Handy, also das hat sich verändert, auch die Art und Weise, wie wir leben. Wenn du mal die Teenager anguckst, aber auch die Erwachsenen sind nicht besser, meine Frau sagt mir immer, pass auf, dass du nicht ständig am Handy bist, wenn du die Kinder dabei hast. Also wir haben uns verändert. Radikal hat es etwas ausgelöst. Ein drittes Beispiel noch, 1905 hat Albert Einstein die Relativitätstheorie in den Raum geworfen. Und was vorher niemand für möglich gehalten hat, war auf einmal da. Die haben alle gesagt, wir haben alles erforscht, es ist erledigt, wir sind eigentlich durch, es wird nur noch genauer. Und auf einmal wurde die Physik, wie wir sie heute kennen, auf den Kopf gestellt. Genau das tun Paradigmenwechsel. Sie verändern die Art und Weise, wie wir denken und auch wie wir unsere Welt sehen und betrachten und wie wir mit ihr umgehen. In der Bibel lesen wir von verschiedenen Ereignissen, die solche Paradigmenwechsel ausgelöst haben, die die Welt verändert haben. Und eines davon, das ist die letzte Begegnung von Jesus mit seinen Nachfolgern, mit seinen engsten Freunden, kurz vor dem Passafest, kurz vor der Kreuzigung. Also ungefähr um diese Zeit, wo wir jetzt gerade sind. Es war nach dem Einzug in Jerusalem, aber noch vor Karfreitag. Passt also richtig gut heute in diesen Tag hinein. Und wenn du eine Bibel dabei hast, schlag gerne schon mal für dich auf. Johannes 13, Vers 3 bis 15 ist unser Bibelvers heute. Jesus, der weiß, dass er an diesem Abend verhaftet werden wird, dass er abgeführt werden wird. Und ich finde, du spürst es diesem Bibeltext geradezu ab, wie schwer es Jesus fällt, von seinen geliebten Jüngern Abschied zu nehmen.
der ganze Text ringt damit, er nennt es meine Geliebten. Am Schluss sagt er sogar, ihr seid wie, ach meine Kinder. Das ist so ein bisschen wie das Abschiednehmen am Sterbebett, die letzte Gelegenheit nochmal zu reden. Und diese Begegnung am Abend im Obersaal, die markiert einen Wendepunkt in unserer Menschheitsgeschichte deswegen, weil sie eine Lüge zum Einsturz bringt. Eine Lüge, die seit dem Garten Eden unsere ganze Welt, unsere Menschheit wie so einem Schraubstock gefangen hält. Die Lüge nämlich, die behauptet, dass man, um gesegnet zu sein, zuallererst an sich selber denken muss. Wenn du gesegnet werden willst, sagt die Welt, denk zuerst an dich selbst. Die Schwaben, die haben da Sprüche dafür, jeder ist sich selbst der Nächste. Oder haben ist besser als brauchen. Aber das ist eine pure Lüge. Eine Lüge, die darauf basiert, du musst als erstes nach dir gucken, dass du es hast. Jesus wusste genau, wer er war und welche Macht und welche Autorität er hatte. Er war Gott, ist vom Vater gesandt worden und alles war ihm unterstellt. Er ist der König aller Könige. Aber was tut er? Er unterstellt sich und macht sich zum untersten Diener. Er tauscht seine Krone ein gegen einen Putzlappen. Wir werden uns heute den vierten Schritt anschauen, was es bedeutet, Menschen das Evangelium zu bringen, nämlich indem wir sie lieben und ihnen dienen. Und Jesus macht es ganz deutlich. Er sagt, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Wir haben die letzten Wochen gehört, es beginnt mit Gebet. Ich zähle das nochmal ganz kurz, so die Schnellzusammenfassung. Alles beginnt mit Gebet. Gott ist es, der die Herzen verändert. Gott ist es, der die Gelegenheiten vorbereitet. Gott ist es, der Menschen und Situationen vorbereitet. Vorher brauchen wir gar nicht mit irgendwas anderes anfangen. Das Zweite ist, Gott ist es auch, der unsere Augen öffnet. Und darum dürfen wir bitten, Gott, zeig mir, wen du vorbereitet hast. Wo bist du am Werk? Wo sind Menschen des Friedens? Wo willst du mich gebrauchen? Und wir sollen mit geistlichen Augen danach Ausschau halten. Und dann das Dritte, so wie es Jesus auch getan hat, sind auch wir gesendet, um in unserer unmittelbaren Umgebung, dort wo die Menschen unsere Nächsten sind, sie zu lieben und ihnen zu dienen. Und darum geht es heute. Johannes, einer der engsten Freunde von Jesus, der hat die Geschichte aufgeschrieben, die dort war. Und er beschreibt es so, ich lese ab Johannes 13, Vers 3. Kann man das lesen von da hinten oder ist das schon fast zu klein? Ja? Gut. Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, steht von dem Abendessen auf und legt die Oberkleider ab. Und er nahm ein leinernes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen, um mit dem leinernen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Was passiert hier eigentlich? Und bevor wir ein Tick tiefer gehen, ist mir wichtig, dass wir das Ausmaß von dem verstehen, was Jesus hier gerade tut. Jesus ist der menschgewordene Gott. Er ist Gott, er ist der Schöpfer, er ist der Erhalter aller Dinge. Er ist König aller Könige, Herr aller Herren und es gibt niemanden, der größer wäre als er. Und niemand, der mächtiger wäre als er im ganzen Universum. Und selbst dann, wenn die Jünger das zu diesem Zeitpunkt gar nicht voll kapiert haben, wenn sie es noch nicht ganz gecheckt haben, dann war Jesus trotzdem für sie ein Lehrer, ein Rabbi, jemand, zu dem sie aufgeschaut haben. Und jetzt ist es so, einem die Füße zu waschen vor dem Essen, das war damals ziemlich normal. Das war allerdings die Aufgabe für den Rang niedrigsten im ganzen Haus. Das hat man nicht freiwillig gemacht. Weil, ihr müsst euch vorstellen, das war eine richtig eklige Aufgabe. Ekliger als bei uns heute, denn die saßen da am Tisch, nicht wie wir auf Stühlen, sondern man saß eher so auf dem Boden. Der Tisch war niedriger, man lag da, es gab auch keine Socken. Und du hattest quasi die Füße deines Nachbarn wenige Zentimeter vorm Essen und vor deinem Gesicht. Ja? Also war alles recht kuschelig. Und buchstäblich, wenn du da so einen Geruch entgegenkommst, dann ist es nicht sehr appetitlich. Ja? Und das zu einer Zeit, wo wir keine Fahrräder und Autos auf den Straßen hatten, sondern da waren vor allem Esel, Pferde, Hühner, Ziegen. Es gab kein Abwassersystem, keine Kloake, unterirdisch. Ihr müsst euch vorstellen, die Straßen, die waren, bei den Kindern würde ich sagen, vollgekackt. Ja, die waren eklig. Das war schmutzig. Und weil es so heiß dort ist, hast du Sandalen angehabt, wenn überhaupt. Die meisten sind barfuß gelaufen. Und wenn ich mir das so vorstelle, ich riech's förmlich, ne? So wie die Füße kleben, kennt ihr das? Ne? Ich hatte meine Schnecke in meinem Schuh drin, bin da reingedappt und ich spüre so, es klebt. Und du riechst es und du wolltest einfach die Füße waschen, sagen wir mal so. Okay? Du wolltest die einfach gewaschen haben, bevor du isst. Und jetzt stellt euch diesen Moment vor, als sie zusammensitzen und auf einmal wird es im Raum still. Es wird still, weil sich die Jünger auf einmal bewusst werden, wir wollen essen und ups, es gibt keinen Diener. Es gibt keinen, normalerweise macht das ein Diener, aber ist keiner da, der es macht. Und es wird ruhig so, jeder guckt den anderen an. Und ich kenne das von mir, es gibt so diese stillen Momente, nicht besonders rühmlich, aber so nachts um drei, ne, ein Kind kotzt und die Frage ist, wer läuft, Marit oder ich? Also die Stille ist dann im Raum. Und mein erster Gedanke ist, oh, mach du das doch, ich bin saumüde. So, ne? Diese Stille war in diesem Raum. Oder wenn es darum geht, den Müll rauszutragen. Ne? Das kann ich super übersehen. Und in diese Stille hinein, in diesem Raum, steht Jesus, ihr Lehrer, ihr Rabbi, ihr Herr auf, zieht sich das Hemd aus, nimmt sich eine Schürze, gürtet die um, bindet sie um und dann beginnt er, den Lappen zu nehmen und den Jüngern die Füße zu waschen. Das muss richtig unangenehm gewesen sein. Und wenn man dann noch bedenkt, dass sie damals in einer Scham- und Schuldkultur gelebt haben, wo es so eine Art Ehrenkonto gab, so ein Punktekonto, ein bisschen wie bei der Schufa, ne? Deine Kreditwürdigkeit wird durch Punkte gemessen und wenn du da einen gewissen Ranking absenkst, kriegst du nirgends mehr einen Kredit. So war das dort auch. Wer angesehen war, einen gewissen Ehrenkonto hat, der hat, durfte erwarten, von anderen bedient zu werden, einen Kredit zu kriegen. Der hatte Respekt zu erwarten. Aber wenn du etwas getan hast, was unter deinem Rang war, dann hast du ganz schnell die Punkte verloren im Ansehen. Du wurdest gelabelt. Und das war der Verlust vieler Ehrenpunkte und das hätte niemand riskiert. Und deshalb reagiert Petrus auch so geschockt in diesem Moment. Er sagt hier, lese ich weiter, Vers 6. Er kommt nun zu Simon Petrus und der spricht zu ihm, Herr, du wäschst meine Füße. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber nachher verstehen. Petrus spricht zu ihm, du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Und vielleicht hilft dir dieses Beispiel, um die Tragweite zu verstehen von dem, was hier passiert ist. Denk mal an jemanden, der dir in puncto Ehre, Ansehen, Ruhm, was auch so vielleicht Vermögen, dir weit überlegen ist. Jemand, den du kennst. Na, hast du den im Kopf? Fußballspieler, ja. Oder den Chef, oder einen berühmten Sänger aus einer Band, der kommt zu dir zum Abendessen nach Hause. Du bist ein bisschen nervös, hast alles richtig schön vorbereitet, aber es ist auch eine Ehre, dass der kommt. Ne? Du freust dich so, wird das Essen wohl schmecken und du fühlst dich auch geehrt und dann setzt ihr euch hin und in dem Moment dann steht der Mensch auf, zieht sich sein Hemd aus, nimmt die Klobürste und geht in dein Klo und fängt an zu putzen. Unangenehm. Der Schwabe denkt gleich, habe ich nicht gut genug putzt, was ist los? So ungefähr muss ich das für Petrus angefühlt haben. Dieser Moment. Da kommen unangenehme Gefühle hoch. Und wie reagiert Jesus? Ab Vers 8. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Wenn, dann wasch gleich alles, wenn das so ist. Und es ist spannend, in dem Moment kann Petrus noch gar nicht wirklich verstehen, was Jesus hier tut, denn es ist ein Vorgeschmack auf das, was Jesus am Kreuz tun wird. Er dient ihm. Wenige Tage später, da tauscht Jesus seine Krone, dieses Kreuz, ein gegen ein Kreuz. Eine Krone gegen ein Kreuz. Jesus nimmt die Last von unserer Schuld auf sich, um ein für alle Mal sie mit seiner Gnade abzuwaschen, damit unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Was Jesus hier im Obertal tut, das ist mehr als eine nette Geste. Er will eine ganze Bewegung in Gang setzen, einen erdbebenartigen Paradigmenwechsel auslösen, denn die Geschichte geht noch weiter. Als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen,
Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr und ihr sagt recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Auch ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es auch tut. Die Botschaft, die Jesus uns mitgeben möchte, ist simpel. Er sagt ganz einfach, jetzt bist du an der Reihe. Jetzt bist du an der Reihe zu dienen, und zwar so, wie ich es getan habe. Wir sollen unsere Krone eintauschen gegen eine Schürze. Unsere Krone eintauschen gegen eine Klobürste. Und das ist ein Paradigmenwechsel, denn in der Welt da draußen glaubt man, je höher du aufgestiegen bist, je mehr Wohlstand du hast, umso besser deine Machtposition ist, desto mehr Rechte hast du. Desto mehr kannst du dir leisten. Desto mehr müssen sich andere um dich kümmern und dir dienen. Aber Jesus sagt was anderes. Er sagt, wenn ihr die Welt wirklich segnen wollt, dann fangt an, ihr zu dienen. Paradigmenwechsel. Das hätte man sich nicht vorstellen können. Das passt nicht zusammen. Das ist ein Riesenunterschied. Und was hier Jesus sagt, das sagt, das ist nichts weiter, was ich hier getan habe, als ein Beispiel. Da steht Beispiel, wörtlich. Jesus lebt uns vor, wie unsere Haltung zueinander sein soll. Eine Haltung, die den anderen und seine Bedürfnisse höher achtet als sich selbst. Da heißt es, wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen, denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Was würde das Beispiel, das Jesus hier tut, für dich und dein Zuhause bedeuten? Wie würde es ausschauen, wenn du deine Krone ablegen und stattdessen eine Schürze dir umbinden würdest? Woran würde dein Ehepartner oder woran würden deine Kinder merken, dass du das getan hast? Woran würde dein WG-Kollege oder deine Nachbarn merken, dass du das tust? Oder deine Vorgesetzten oder Arbeitskollegen? Wie könnte das ausschauen? Manche von uns, die haben geradezu eine Gabe, ich nenne es mal eine Vermeidungsgabe. Es ist die Gabe, Dinge zu übersehen. Die Gabe, Dinge, die man sieht, nur die Dinge zu tun, auf die man Lust hat. Darauf habe ich Lust, das mache ich. Aber nee, da, oh nee, ich diene gerne, aber nur, wenn es Spaß macht. Bei uns zum Beispiel, wenn der Mülleimer überläuft und der sollte dringend geleert werden, dann kann ich den wunderbar tagelang übersehen. Kriege ich richtig gut hin. So nach dem Motto, ich habe gerade keinen Bock drauf, oh, muss gerade nicht sein. Vielleicht fällt es ja meiner Frau auf, dass der Mülleimer voll ist. Ne? Und hoffentlich macht sie das dann. Zugegeben, das ist nicht besonders reif. Ne? Aber diese Gabe, vielleicht kennst du die auch von dir an der einen oder anderen Stelle. Aber Jesus fordert uns hier auf zu einem radikalen Umdenken. Er sagt, reife Christen zeichnen sich durch einen Charakter aus, der sich nicht wegduckt, sondern anderen Liebe zeigt, indem er ihnen dient. Das macht einen reifen Christen aus. Angenommen, du hast jetzt ein gutes Verhältnis zu deinem Nachbarn. Woran würde er es merken? Das kannst du nicht bei jedem Nachbarn machen, aber stell dir mal dein Gesicht vor, wenn du gut mit dem klarkommst, wenn du seine Hofeinfahrt gleich mitkehren würdest. Woran würde er es merken? Oder deinen Arbeitskollegen. Stell dir mal vor, wenn du unaufgefordert ihm einen Kaffee auf den Tisch stellst, obwohl du der Chef bist. Einfach, um ihm was Gutes zu tun. Stell dir den Vater vor, der die wild übereinander geworfenen, schlammigen Schuhe, die die Wand voll gespritzt haben, am Hauseingang sieht, sie putzt, den Flur wischt, alles schön hinstellt und durchwischt. Obwohl der Vater jedes Recht dazu gehabt hätte, seine Kinder anzuschimpfen. Das ist die Art von Liebe, die Jesus uns hier vorlebt. Das ist die Art von Liebe, die glücklich macht, die uns von innen heraus verändert, die unseren Charakter, unsere Seele verändert. Hier heißt es, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Glück, was unsere Seele verändert. Und ich lese gerade ein Buch, wie Veränderungen im Charakter passiert. Eine super spannende Charakterveränderung hat immer auch etwas damit zu tun, etwas auszuhalten, etwas Unangenehmes auszuhalten. Geduld lernt man nur, indem man Dinge aushält. Und so ist es auch hier. Gewisse Dinge auszuhalten, verändert unseren Charakter zum Positiven. Es macht uns glücklich. Was für ein Glück für unsere Seele, wenn wir tatsächlich anderen dienen und nicht nur das Konzept verstanden haben. Ja, ich habe es kapiert, aber tun will ich es nicht. Jesus diente den Menschen, denen er begegnete, immer wieder und predigte diese Idee. Wir fassen sie manchmal zusammen mit Liebe deinen Nächsten. Jesus hat es immer wieder getan und gepredigt. Er hat den Menschen, die in seiner unmittelbaren Umgebung waren, gedient, indem er sie geliebt hat und etwas für sie getan hat. Und ich habe nirgends in der Bibel einen Fünf-Punkte-Plan gefunden. Die fünf Dinge und dann hast du perfekt geliebt. Finden wir nicht. Auch hat er nie dafür evaluiert, wie kannst du es am effektivsten machen, sondern er hat es einfach getan, und zwar während er unterwegs war, in seinem normalen Alltag. Dort, wo er Menschen begegnet ist, dort, wo Menschen in seiner Umgebung waren, hat er ihnen gedient. In ihren Nöten hat er sie gesehen, und es war eine Veränderung des Lebensstils. Sein Lebensstil war so. Es war nicht nur so, jetzt habe ich heute einen guten Plan gemacht, morgen diene ich dem Karl-Heinz irgendwas auf der anderen Ecke, das mache ich, sondern er hat es einfach getan. Der dienende Lebensstil von Jesus, der kommt nicht von selber, sondern das ist etwas, was erlernt werden muss, eine Charakterveränderung. Und diesen Lernprozess, die nennt Jesus Jünger machen. Geht hin und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Macht zu Jüngern alle Völker. Das vorzuleben, was Jesus seinen Jüngern beigebracht hat. Und das ist unsere Aufgabe, einander darin zu helfen, diesen Jüngerschaftsstil auch zu lernen und zu leben. Wir haben das ja auch als Auftrag. Einer von unseren Aufträgen, fünf Aufträge in der Gemeinde ist, wir leben und befähigen zur Jüngerschaft. Wie Jesus sagt, Wissen reicht nicht. Wissen reicht nicht. Wie gut, wenn ihr es auch tut. Wir müssen Gott erlauben, unsere geistlichen Sinne zu schärfen für sein Handeln, für dort, wo er am Wirken ist. Wir haben draußen am Ausgang gerade diese Action Cards, und die sollen eine Art Lernhilfe sein. Die sollen dich ermutigen. Und ich mache dir auch Mut heute, zieh wieder eine, auch wenn du gesagt hast, die letzte habe ich nicht geschafft. Mach's trotzdem. Es sind Lernhilfen, um uns zu helfen, diesen Jüngerschaftsstil zu erlernen. Bleib da dran, lass uns das gemeinsam machen, diesen Jüngerschaftsstil zu lernen. Letzte Woche hat Carmen so eine großartige Lernhilfe ausgeteilt, wo wir unsere Nächsten entdecken durften. Wen hat Gott in mein Leben gestellt? Wer ist denn da in meiner Umgebung? Und jeder sollte so 8 Personen aufschreiben, die Gott in deine unmittelbare Nähe gestellt hat. Jesus hat diesen Menschen gedient, in seiner unmittelbaren Umgebung. Und ich lade dich jetzt ein, einen Augenblick der Stille zu haben und diese 8 Menschen, die du aufgeschrieben hast, Gott hinzuhalten. Und mit dieser Frage, Herr, wo soll ich in der kommenden Woche ein Segen sein? Wie darf ich segnen? Wo ist es dran für dich, deine Krone einzutauschen gegen einen Putzlappen? So wie Jesus, der größte König, sich untergeordnet hat. Und ich schließe dann hier vorne mit einem Gebet. Liebter Herr Jesus Christus, unser Herr, unser Gott, Allmächtiger, du hast uns gedient, hast dich untergeordnet. Herr, und so oft ist unser Stolz im Weg, wenn es darum geht, anderen zu dienen. Wir denken, warum ich? Herr Jesus, verändere unser Herz. Wir wollen es dir hinhalten, dass wir in unserem Alltag, unseren Ehepartnern, unseren Nachbarn, unseren Freunden, den Menschen, die du uns auf der Arbeit oder draußen auf den Weg stellst, dass wir einen Lebensstil leben, der dir ähnlich ist,
Vater, wir wollen dir ähnlicher werden. Herr Jesus, öffne unsere Augen, das zu sehen, einander zu ermutigen, dich groß zu machen, damit die Menschen durch unser Leben dich erkennen und deine Liebe. Jesus, das schaffen wir nicht alleine. Und darum bitten wir dich um deine Hilfe. Danke, Herr, dass du die Menschen, die wir gerade vor dich gebracht haben, kennst und dass du uns konkrete Dinge zeigen wirst, auch in der kommenden Woche. Wir wollen nicht nur wissen, sondern auch tun und so zu lieben, wie du es geliebt hast.